Chill and Feel, der Podcast für glückliche und gesunde Babys. Die Beikosteinführung ist ein aufregender Schritt für Eltern und Babys. Doch gerade bei allergiegefährdeten Kindern kommen häufig Fragen auf. Wie kann ich mein Baby bestmöglich unterstützen? Was passiert, wenn nach der ersten Karotte oder dem ersten Bissen vom Apfel plötzlich Rötungen oder Ekzeme auftreten? Und wie hängt das eigentlich alles mit Neurodermitis und Allergien zusammen? Diese und viele weitere Fragen habe ich schon einmal gemeinsam mit Romy Löffler, Neurodermitis-Coach und Ernährungsexpertin, beleuchtet. Damals ging es ganz allgemein um den Einfluss der Ernährung auf Neurodermitis. Heute tauchen wir noch tiefer ein, ganz spezifisch in die Beikosteinführung und ihren Einfluss auf das empfindliche Immunsystem sowie auf die Haut. Für Romy ist dieses Thema auch persönlich, denn sie kennt es aus eigener Erfahrung mit ihrer Tochter, die früh die Diagnose atopisches Ekzem erhielt. Heute ist Romy eine erfahrene Begleiterin für Familien, die lernen möchten, wie sie mit der richtigen Ernährung und einem angepassten Lebensstil die Hautgesundheit ihrer Kinder positiv beeinflussen können. Sie hat wertvolle Tipps und ermutigende Ansätze, die Eltern dabei helfen, ihren Kindern einen guten Start in die Beikostphase zu ermöglichen, ganz ohne Stress und mit einem sicheren Blick für mögliche Reaktionen. Ich bin Martina, Mama von 3 Jungs und Gründerin des Faultier-Labels Chill and Feel. Ja, und ich freue mich ganz besonders, Romy heute zum 2. Mal im Podcast begrüßen zu dürfen. Liebe Romy, einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich vielleicht schon aus unserer letzten Podcast-Folge. Aber für alle, die neu dabei sind, magst du dich noch einmal kurz vorstellen, wer bist du und wie unterstützt du als Neurodermitis-Coach Familien, deren Kinder von Neurodermitis betroffen sind?
Hallo Martina, ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein darf. Ja, ich bin die Romy, ich bin Neurodermitis-Coach unter dem Label Nutrischlau tätig und seit mehreren Jahren unterstütze ich da Familien in Form von persönlichen Beratungen, aber auch über meine Blogartikel und auch über meine Posts auf Instagram. Mein Ziel ist es einfach wirklich, getriggert aus der eigenen Erfahrung heraus, eine Anlaufstelle zu sein, bei der Eltern mit betroffenen Kindern einfach Hilfe finden, auch schnelle Hilfe finden, weil ich weiß, dass das im medizinischen Alltag oftmals schwer sein kann.
Sehr schön, vielen Dank. Ja, wir gehen ja dieses Mal auf das Thema Beikost explizit ein. Und zwar ist ja die Beikosteinführung für viele Eltern, ja eigentlich für alle Eltern, ein ganz besonderer Moment. Es wird dann spannend, wenn die Babys, die was jetzt an die erste Beikost kommen oder das erste Mal in Kontakt sind, allergiegefährdet sind. Da kommen dann einfach auch die Sorgen um mögliche Hautreaktionen ins Spiel. Kannst du anfangs einfach mal erklären, wie genau denn so das Zusammenspiel von Beikost, Allergien und Hautreaktionen aussehen kann und warum reagieren manche Babys sensibler auf neue Lebensmittel als andere?
Ja, man muss sich zuerst einmal bewusst sein, dass Beikost ein großes Thema für das Baby ist. Also für uns ist es ja ganz normal, dass wir einfach essen. Und für das Baby ist es aber etwas ganz Neues. Ne? Es beginnt ja mit der Muttermilch, dass die verdaut wird. Und mit der Beikost beginnt es das erste Mal, dass man wirklich tierische Proteine und viele andere Stoffe, die in den Lebensmitteln sind, in das Verdauungssystem des Babys gelangen und das Immunsystem sich erstmal daran gewöhnen muss und das alles verarbeiten muss. Und das ist eben der Punkt, wo Babys entweder gar keine Probleme haben, es aber auch sensiblere Babys gibt, wo da mal was durcheinander kommen kann und wo das Immunsystem überschießende Reaktionen zeigt und wo es eben auch sein kann, dass sich diese zum Beispiel dann über die Haut äußern, wie zum Beispiel eben über die Neurodermitis.
Ja, das war ja schon mal sehr aufschlussreich. Jetzt ist es ja so, ich hatte diesen Begriff schon mal allergiegefährdete Babys in meiner letzten Frage. Aber woran erkennt man eigentlich, ob ein Baby allergiegefährdet ist? Und kannst du uns erklären, ab wann man von einem erhöhten Risiko spricht und welche typischen Hautreaktionen in solchen Fällen denn auftreten können?
Ja, also als gefährdet gelten quasi die Babys, die in ihrer Familie bereits eine entsprechende genetische Veranlagung haben. Also wenn die Eltern oder auch die Geschwister, auch die Großeltern Erkrankungen in Form von Neurodermitis, allergischen Asthma oder Heuschnupfen haben, dann geht das einfach über die Gene auch an das Baby weiter. Und um das mal plastisch zu machen, also wenn jetzt beide Eltern mit diesen sogenannten atopischen Erkrankungen zu tun haben, dann ist das Risiko für so ein Baby dann selber so etwas auszubilden fast bis 80% erhöht im Vergleich zu Babys, wo in der Familiengeschichte halt kein entsprechender Hintergrund vorliegt.
Und es ist ja einmal das Thema Allergien und dann ja unser Schwerpunkt, die Neurodermitis. Wie besteht denn da dann eigentlich ein Zusammenhang? Muss aus einer Allergie sich eine Neurodermitis abzeichnen oder wie ist genau dieser Zusammenhang? Kannst du das nochmal erklären, bitte?
Ja, dieser Zusammenhang ist leider wissenschaftlich noch nicht abschließend geklärt. Das ist so ein bisschen dieses Henne-Ei-Prinzip. Also was auf jeden Fall bekannt ist, ist, dass Kinder mit Neurodermitis auch deutlich öfter Allergien haben als Kinder ohne Neurodermitis. Also im Schnitt ist jedes dritte Kind mit Neurodermitis hat auch mindestens eine nachgewiesene Allergie. Und die Frage ist halt, was ist zuerst da? Ist erst die Neurodermitis da und dann satteln sich die Allergien drauf? Oder ist es vielleicht umgedreht, dass erst die Allergien da sind und dadurch dann als Symptom die Neurodermitis ausbricht? Und das ist unterschiedlich und wie gesagt auch nicht abschließend zu beantworten.
In unserem Vorgespräch sind wir auf das Thema gekommen, dass die Ernährung von den Eltern, also von Mamas und Papas und die Ernährungsgewohnheiten schon einen Einfluss auf das Allergierisiko des Kindes haben können. Und das fängt dann ja bereits in der Schwangerschaft an und zieht sich durch die Stillzeit, bis es dann überhaupt zur Beikosteinführung kommt. Wie hat man das zu verstehen? Also was können Eltern durch die eigene Ernährung und Gewohnheiten dazu beitragen, dass im besten Fall das Risiko von einer auftretenden Allergie oder eben dann einer Neurodermitis verringert werden kann?
Ja, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man muss sich das ja vorstellen, ne? Die Mutter gestaltet ja die Lebensumgebung des Babys in ihrem Bauch in den ersten Monaten und in den wichtigsten Monaten mit. Und je besser diese Umgebung ist, umso besser kann sich natürlich das Baby entwickeln. Und das heißt, wenn die Mama mit schlechten Blutwerten mit schlechter Nährstoffversorgung in die Schwangerschaft startet, dass vielleicht sogar stille Entzündungen im Körper sind, dass sie sich zu wenig bewegt, dann ist es natürlich auch schwer, für das Baby dort einen optimalen, ja, quasi Nährboden zu finden. Und je besser die Mama dort von Anfang an darauf achtet, dass sie selber gut aufgestellt ist und gesund und stark in diese Schwangerschaft geht, umso besser ist es für das Kind. Und was auch wichtig ist zu wissen, das ist jetzt erst recht frisch in einer wissenschaftlichen Studie auch nachgewiesen worden, auch der Papa spielt eine Rolle mit seiner Lebensführung, weil einfach die Lebensführung sich auch auf die Gene auswirkt, ne? Die aktiviert und deaktiviert immer wieder bestimmte Gene, die passen sich ja laufend an. Und wenn der Papa da eben auch drauf achtet, auf seine Lebensführung gibt er entsprechend gut programmierte Gene auch an sein Baby weiter.
Das heißt, es beginnt ja dann schon viel früher, eigentlich schon, wenn dann der Kinderwunsch aufkommt, dass man dann eben besonders mal auf seinen Ernährungsstatus schauen sollte oder vielleicht da auch mal untersuchen, überprüfen sollte und dann dementsprechend vielleicht für Ausgleich sorgt, dass dann also die Vorbereitung schon mal da ist für gesunde Gene.
Ganz genau. Ne? Es wird ja auch im Rahmen dieser Vorsorgeuntersuchungen bei den Gynäkologen auch einiges gemacht. Man kennt es ja, ne? Das ganz Wichtige ist zum Beispiel die Folsäure. Auch das Thema Jod ist immer wieder ein Problem in der Versorgung bei uns. Und was mir da noch sehr am Herzen liegt im Sinne der Allergieprävention, ist die Versorgung mit entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäuren. Oftmals sind wir da unterversorgt, weil einfach unsere Ernährungsweise so ist, dass wir doch recht viele tierische Fette zu uns nehmen. Das sind die Gegenspieler, die Omega-6-Fettsäuren, die entzündungsfördernd wirken. Aber von diesen Omega-3 fehlt es uns meistens. Und auch da ist wissenschaftlich erwiesen, wenn die Mütter in der Schwangerschaft mit diesen Omega-3-Fettsäuren gut versorgt sind, dann sinkt rapide das Allergierisiko für die Babys und auch das Risiko, später an einer Neurodermitis zu erkranken.
Ja, und dasselbe gilt praktisch für die künftigen Väter.
Also das ist jetzt nicht abschließend untersucht, aber natürlich ist es auch für die Väter sinnvoll, dass sie darauf schauen, dass sie da gut versorgt sind, weil eben auch diese Fettsäuren, ne, im Zusammenhang stehen mit stillen Entzündungen, die sich im Körper abspielen.
Okay, macht auf jeden Fall Sinn. Und ist ja, glaube ich, immer eine gute Voraussetzung, wenn man dann eben bevor das Baby kommt, auch selbst einfach nochmal die eigene Ernährungsweise unter die Lupe nimmt.
Ganz genau.
Kommen wir dann direkt einfach mal zur Beikosteinführung. Ja, da ist immer schon die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Da gibt es ja auch ganz viele Diskussionen drumherum. Sollte man möglichst lange einfach nur stillen, wenn man denn stillen kann, beziehungsweise eben ja, das Fläschchen geben? Oder wann ist der richtige Zeitpunkt, wenn eben vielleicht schon ein Risiko da sein könnte für mögliche Allergien? Gibt es da konkrete Aussagen oder muss das einfach von Fall oder Familie zu Familie dann individuell entschieden werden?
Ja, also das ist ein umstrittener Punkt oder oft mit Unsicherheiten besetzt. Wann beginne ich denn jetzt? Und es wurde wirklich viele Jahre lang auch gesagt, wer ein allergiegefährdetes Baby hat, der soll möglichst lange stillen, am besten noch das erste Lebensjahr des Kindes durchstillen und erst ganz spät mit der Beikost beginnen. Das hat man jetzt aber auch herausgefunden vor einigen Jahren, dass das sogar kontraproduktiv ist. Also wenn man das Kind versucht, lange von der Beikost wegzuhalten, dann haben diese Kinder tatsächlich am Ende mehr Allergien im späteren Leben ausgebildet. Und aktuell ist einfach der Erkenntnisstand, dass so ab dem 5. Lebensmonat, 6., 7. Lebensmonat so ein optimales Zeitfenster ist, um den Körper mit den verschiedenen Lebensmittelgruppen bekannt zu machen. Das ist so ein Zeitfenster im Leben des Babys, wo das Immunsystem relativ tolerant auf diese neuen Impulse reagiert und da einfach die Gefahr, dass das Immunsystem überschießend reagiert, etwas geringer ist. Und um das mal plastisch zu machen, gibt es da auch eine Studie zur Erdnuss. Das ist ja ein recht gefürchtetes Allergen und kann ja bis hin, ne, zu lebensbedrohlichen Situationen führen, wenn man da eine entsprechende Allergie hat. Und Babys, die das tatsächlich von Beginn an in kleinen Mengen immer wieder mit in ihrem Speiseplan hatten, hatten bis zu 77% weniger mit Erdnussallergien zu kämpfen. Genau, und um auf die Frage zurückzukommen, wann mache ich jetzt mit meinem Kind am besten den Start, ist mein Appell immer auf die Zeichen des Kindes zu hören, ne? Weil jedes Kind entwickelt sich in unterschiedlicher Geschwindigkeit und deshalb bin ich kein Freund davon, harte Wochen oder Monate oder davor zu geben, aber tatsächlich kann man wirklich mit Beginn des 5. Lebensmonats schauen, zeigt mein Baby die Beikostreifezeichen, also kann es mit Hilfe, mit Unterstützung gut sitzen, hat es Interesse am Essen, ne? Versucht es danach zu greifen, beobachtet es genau, was da passiert. Und der wichtigste Reflex oder was man schauen kann, ist einfach, was macht die Zunge? Also meine Hebamme hat es damals mit mir eigentlich schön gemacht. Wir haben eine schöne reife Banane genommen, haben ein ganz kleines Stückchen dort mit einem Plastiklöffel abgemacht, also wirklich vielleicht halbe Erbsengröße in etwa von der Menge her, haben das meiner Tochter auf die Zunge gelegt und Sofort hat sie das geschluckt und na, wollte das haben. Und wenn man dort sieht, oh, das Baby, das schiebt es aber mit der Zunge wieder raus, ne? Das ist noch gar nicht in der Lage, das in den Magen zu befördern, dann ist das ein Zeichen, dass man einfach mal noch 14 Tage warten sollte und dann kann man das noch mal probieren.
Und gibt es da jetzt einen speziellen Fahrplan für die Lebensmittel, wie sie nach und nach eingeführt werden, wenn jetzt ein Allergierisiko vermutet oder vielleicht auch schon bestätigt ist? Also, oder nähert man sich ganz klassisch an, so nach den gängigen Beikostrezepten?
Ja, also Beikosteinführung wird ja überall auf der Welt anders gehandhabt. Bei uns ist es typisch so, dass man mit Gemüse anfängt und das gilt auch genauso für allergiegefährdete Babys. Also ich würde jetzt nicht direkt mit der Kuhmilch oder mit dem Hühnerei als allererste Beikost anfangen, sondern wirklich sagen, man nimmt dort erstmal eine milde Gemüsesorte, also es eignet sich zum Beispiel Kürbis oder Zucchini sehr gut für den Anfang. Und dann ist einfach der Appell, das wirklich dann langsam aufzubauen, nichts zu überstürzen. Genau, aber in welcher Reihenfolge man dann vorgeht, ist eigentlich egal.
Okay. Du hattest das Thema Kuhmilch jetzt schon mal erwähnt. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Es gibt ja dann so diese sozusagen kritischen Lebensmittel, die dann nach und nach eingeführt werden, wie Eier, Nüsse, Milchprodukte. Da wäre meine erste Frage mal konkret auf das Thema Kuhmilch, weil das ja eben so ein heiß diskutiertes Thema ist. Ist denn grundsätzlich Kuhmilch oder kann Kuhmilch sich negativ auf die sensible Babyhaut auswirken? Muss man da was beachten dabei oder sollte man vielleicht von Anfang an ein Ersatzprodukt wählen? Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, ganz unterschiedlich tatsächlich. Also ich bin kein Fan davon, diese pure Kuhmilch bewusst zu trinken, ne? Also das ist ja viele Jahre lang gesagt worden, ein Glas Milch am Tag macht die Knochen stark. Stimmt an sich auch, aber das lässt sich problemlos auch mit anderen Lebensmitteln im Speiseplan mit einer allgemein ausgewogenen Ernährung erfüllen, weil die Erfahrung ist tatsächlich, dass zu viel pure Kuhmilch schon einen entzündungsfördernden Effekt hat und Menschen, die da mit Hautproblemen zu kämpfen haben, berichten eben auch oft davon, dass in dem Moment, wo sie die Zufuhr an purer Milch oder überhaupt an Milchprodukten reduzieren, da auch eine Verbesserung verspüren. Ich bin aber auch nicht der Überzeugung, dass man jetzt unbedingt bewusst das aus dem Speiseplan raushalten muss. Also es sollte einfach so ein bisschen zum Familienalltag auch passen, ne? Wenn die ganze Familie gern Käse, Joghurt etc. verzehrt, dann muss man jetzt nicht unbedingt sich da künstlich einschränken. Ne? Und dann kann man auch wirklich bewusst mit Butter oder Frischkäse oder einem guten Naturjoghurt ab und zu den Speiseplan bereichern, auch dem Speiseplan vom Baby.
Ja, so grundsätzlich, es gilt jetzt praktisch für kritische Lebensmittel wie jetzt Milchprodukte oder jetzt auch Eier, Nüsse, wenn ich dich richtig verstehe, dass man es einfach dann so peu à peu einfach so ein bisschen mit reinbringt in die Ernährung. Und ich denke mal, dass man dann einfach schon gut oder besonders gut auf die Hautreaktionen achten sollte, ob irgendwas auffällig ist oder nicht. Und dann sieht man einfach, wie die Verträglichkeit ist oder wie kann man jetzt feststellen, ob irgendwie da eine Tendenz zu einer Allergie auftritt? Also sieht man da prompt dann einen Ausschlag im Gesicht oder kann sich das dann erst ein, zwei Tage später zeigen? Woher, also wie findet man das raus, ob eine Reaktion stattfindet?
Ja, also du hast es genau richtig zusammengefasst. Peu à peu die ganzen Dinge einführen, auch keine Angst davor haben. Also es ist einfach wichtig, dass das Baby mit jeder Lebensmittelgruppe in Berührung kommt, ob das jetzt Fisch, Fleisch ist, Milch, Hühnerei, Nüsse. Was halt wichtig ist, dass man nicht zu viel auf einmal möchte und dass man immer den Überblick behält. Ne? Weil also wenn ich ein Lebensmittel neu in den Speiseplan einführe, dann sollte es auch immer nur ein Lebensmittel sein und nicht zum Beispiel drei neue auf einmal. Das ist also das erste Wichtige, worauf zu achten ist. Dann ist es wichtig, dieses Lebensmittel dann mehrere Tage am Stück zu geben, weil man wissen muss, dass gewisse Reaktionen auch erst ab einer bestimmten Menge oder einer bestimmten Verzehrhäufigkeit überhaupt zu sehen sind. Und wenn ich dann mindestens wirklich 3 Tage lang mit diesen neuen Lebensmitteln Erfahrungen gemacht habe mit meinem Baby, es ist alles in Ordnung, die Haut sieht gut aus, es gab keine Bauchschmerzen oder Durchfall oder andere Symptome, die ja komisch waren, die auf eine Unverträglichkeit hindeuten könnten, dann kann man sagen, okay, das ist in Ordnung und baut es dann in den normalen Speiseplan ein. Das heißt, dass es das immer mal wieder geben sollte. Auch noch wichtig ist der Punkt, wenn das Baby fiebert, wenn es gerade stark mit den Zähnen zu kämpfen hat, einen extremen Entwicklungsschub hat, das Immunsystem vielleicht auch gerade durch eine Impfung gefordert ist, dann ist das der Zeitpunkt, wo keine neuen Lebensmittel hinzukommen sollten, weil einfach das Immunsystem schon genug andere Baustellen gerade zu bearbeiten hat. Na, das heißt jetzt nicht, dass man die Beikost einstellt, aber es sollte zumindest in diesen Phasen nichts Neues dazukommen. Genau, und das sind eigentlich die wichtigsten Dinge, die man da zum Vorgehen beherzigen sollte.
Und also du hattest jetzt erwähnt, es kann sich in Form von Bauchschmerzen ganz verschiedene Reaktionen des Körpers eben zeigen, ob irgendeine Unverträglichkeit oder Allergie besteht. Und wie konkret können Hautreaktionen aussehen? Weil Babys haben ja sehr viele Formen von Hautreaktionen. Das muss nicht immer aufs Essen sein, das kann auch auf andere Faktoren einfach eine Reaktion sein. Aber wie kann das jetzt konkret aussehen, wenn etwas mit Lebensmitteln zu tun hat?
Ja, das wäre nochmal wichtig am Anfang zu wissen. Babyhaut ist einfach wirklich sehr sensibel und viel schneller irritiert als die Haut eines Erwachsenen. Und jedes Baby hat in den ersten Lebensmonaten Phasen, wo die Haut mal schlechter sein kann, wo Pusteln sind, wo vielleicht mal rote Flecken oder irgendwas vorübergehend auftritt. Das kann durch Schwitzen sein, durch klimatische Veränderungen oder weil mal irgendwie ein Stück Kleidung gerieben hat. Auch sehr typisch ist, wenn man Lebensmittel mit einem höheren Säuregehalt hat, also vielleicht mal eine Erdbeere oder Tomate oder sowas, dann kann auch mal eine Rötung vorübergehend im Mund, also um den Mund an den Wangen auftreten, die dann aber auch nach wenigen Minuten wieder weggeht. Das ist alles ganz normal, ja, sollte man beobachten, aber jetzt noch kein Grund, irgendwie Angst zu bekommen. Wenn man aber sowas am Baby beobachtet, wie zum Beispiel Nesselsucht, also dass es plötzlich Quaddeln bekommt und man merkt, das Baby reibt sich, hat scheinbar Juckreiz, ist weinerlich, das ist auf jeden Fall ein Symptom für eine Unverträglichkeit. Und dann, wie gesagt, auch das Thema Neurodermitis. Auch da ist der Übergang recht fließend von einer vorübergehenden Irritation bis hin zu dem Punkt, wo man tatsächlich von Neurodermitis spricht. Das muss man auch beobachten. Also meist beginnt das, ne, dann mit trockenen Hautstellen. Und wenn diese sich aber trotz, dass man die pflegt, ne, mit feuchtigkeitsreicher Creme, verstetigen, dass sie einfach nicht besser werden. Im Gegenteil, dass die sich ausbreiten, dass das Kind beginnt zu kratzen, dann ist das wirklich ein Zeichen dafür, dass es in Richtung Neurodermitis geht.
Okay, damit hast du mir die nächste Frage schon vorweggenommen. Das hätte mich nämlich genau jetzt nochmal interessiert, woran man dann eben erkennen kann, ob es in Richtung Neurodermitis geht, weil ich denke, gerade dann Eltern einfach besonders vorsichtig sind, wenn Vorläufer schon in der Familie einfach vorhanden sind und vielleicht die Eltern selbst mit Neurodermitis zu tun haben. Also hier einfach immer beobachten, pflegen und dann ja bei Unsicherheit ja so und so dann einfach mal den Arzt konsultieren.
Ganz genau, weil es gibt einfach auch viele andere Erkrankungen, also Pilzinfektionen oder sogar die Krätze, die verbreiteter ist, als man das eigentlich glaubt, die auch so ähnlich aussehen können. Und wenn da wirklich über einen gewissen Zeitraum irgendwelche Ekzeme an der Babyhaut sind, sollte man das auf jeden Fall abklären lassen. Und was auch noch wichtig ist, einfach in Richtung Prävention, wenn das Baby trockene Haut hat oder zu trockener Haut neigt, dass man dann eine gute Pflegecreme hat, mit der man diese trockenen Stellen regelmäßig versorgt. Ja, und dann gleich noch ist die Frage, was ist eine gute Pflegecreme? Also die ist dann gut, wenn sie nicht mit Duftstoffen versetzt ist, ne, weil das einfach zusätzliche Belastungsfaktoren sind, die auf der Haut nicht sein müssen. Ich bin da großer Fan von Naturkosmetik, weil dort auch pflanzliche Öle mit drin sind, die die Haut mit Nährstoffen versorgen und die Hautbarriere stärken. Und ja, wenn man dort auf eine babygeeignete Pflege achtet, die Feuchtigkeitsfaktoren und auch Öle enthält und diese dann wirklich bei Bedarf auf trockener Haut anwendet, dann kann man schon auch einen guten Beitrag leisten, um vorzusorgen, dass gar nicht erst Neurodermitis-Ekzeme entstehen.
Also das heißt, wenn jetzt schon der Verdacht ist auf Allergien und dadurch bedingte Hautreaktionen, dann sagst du schon, ist einfach die Hautpflege, also die richtige Hautpflege wichtig, damit, denke ich mal, auch die Hautbarriere dann langfristig gestärkt wird. Also das ist dann ja oft so, dass man bei Babys empfiehlt, eine minimalistische Hautpflege anzuwenden. Das ändert sich dann aber, wenn eben Allergien oder Hautreaktionen vorhanden sind. Verstehe ich das richtig?
Ja, also das ist auch so ein Punkt, der oft diskutiert wird. Mache ich jetzt irgendwie gar nichts oder mache ich ganz viel? Ne? Die Bandbreite, die man da an Empfehlungen findet, die ist sehr breit. Es gab tatsächlich auch mal eine Zeit lang die Empfehlung für allergiegefährdete Babys, dass man die pauschal jeden Tag zweimal von oben bis unten eincremen soll, damit die Hautbarriere von vornherein optimal unterstützt wird. Auch da ist man jetzt wieder zurückgerudert, weil man erkannt hat, dass das eher den Aufbau der Hautoberfläche gestört hat, weil man da ständig interveniert hat, ne, von außen. Und die Empfehlung ist wirklich einfach bedarfsgerecht, ne? Und das heißt auf jeden Fall, nach dem Baden ist es sinnvoll, zu pflegen, damit einfach die verlorene Feuchtigkeit und die verlorenen Fette wieder zurückgegeben werden. Und wenn man darüber hinaus das Gefühl hat, die Haut könnte einfach wieder mal was vertragen, die ist an der einen oder anderen Stelle, fühlt sie sich trocken an, dann sollte man eincremen. Aber man muss nicht pauschal jeden Tag das zwangsweise tun.
Also einfach bedarfsgerecht, wenn man das Gefühl hat, es tut dem Kind gut und man kann dadurch einfach ein bisschen für Linderung sorgen.
Ganz genau.
Und was ist jetzt bei akuten Hautreaktionen? Also wenn jetzt ein Lebensmittel gegessen wird, das dann prompt irgendwie in Ausschlag, Ekzeme oder Juckreiz, ja, sich umwandelt sozusagen. Was kann man da tun, dass man möglichst schnell für Linderung sorgt?
Ja, und wenn man beim Baby beobachtet, dass es aber stärker ausgeprägte Symptome sind, also die jetzt über Juckreiz oder sowas hinausgehen, dass ich starke Quaddeln sehe, dass ich vielleicht merke, die Atmung ist irgendwie beeinträchtigt, das Kind wirkt wesensverändert, sehr unruhig, es hat vielleicht plötzlich starken Durchfall oder sowas. Dann kann es wirklich sein, dass das Kind Notfallmedikamente braucht. Also das ist im Regelfall dann ist ein Fenistiltropfen, also antiallergische Tropfen, kombiniert mit einem Cortisonpräparat. Aber das sind dann halt ja verschreibungspflichtige Medikamente und das heißt, ich muss dann in diesen Fällen sofort zum Arzt. Also im Zweifel dann tatsächlich auch dann in solchen starken Fällen den Notarzt kontaktieren.
Und wie ist es jetzt beispielsweise mit Triggern, also Lebensmittel, was jetzt das Baby vielleicht probiert und es tritt eine Hautreaktion auf? Es ist aber jetzt, sag ich mal, auf den ersten Blick nichts Besorgniserregendes, ein Ausschlag, der wieder weggeht. Ist dann die Empfehlung, dieses Lebensmittel nach ein paar Tagen nochmal zu versuchen? Oder sollte man das erstmal komplett weglassen und vielleicht nach einem längeren Zeitraum wieder? Oder ist es vielleicht sogar dann auch notwendig, dass man das beim Kinderarzt anspricht?
Ja, auch da ist die Bandbreite wieder recht groß. Also es gibt ja auch verzögerte Reaktionen und oft ist ja, spielt auch noch ein Infekt mit rein oder irgendwas und es ist dann oft Unsicherheit bei den Eltern, kommt das jetzt von dem Lebensmittel oder war es vielleicht doch irgendein anderer Einflussfaktor? Und da ist es gut zu sagen, okay, man beendet dieses Lebensmittel erstmal. Wartet mal 14 Tage, schaut, dass man dann eine stabile Phase hat und probiert es dann einfach nochmal. Und wenn man dann aber ziemlich sicher einen Zusammenhang zwischen einem Lebensmittel und den Hautreaktionen oder anderen Reaktionen festgestellt hat, dann fände ich es schon sinnvoll, mal den Arzt zu kontaktieren, dass man mal schauen kann, ist es wirklich eine Allergie? Ne? Ist die im Blut nachweisbar? Oder ist es vielleicht einfach eher momentan eine Unverträglichkeitsreaktion? Ja, weil wie man dann weitergeht, ist wirklich sehr unterschiedlich. Das muss man dann von Fall zu Fall entscheiden.
Und gibt es jetzt Möglichkeiten, wie man ja, allergischen Reaktionen vorbeugen kann? Gibt es ja, Präparate oder Wege, wie man das Immunsystem vom Baby einfach unterstützen kann, dass diese überschießenden Reaktionen jetzt gar nicht auftreten?
Ja, das alles, was das Immunsystem fordert und stärkt, ist gut. Ne? Das hat sich ja auch rumgesprochen in den letzten Jahren, dass diese übertriebene Hygiene kontraproduktiv ist. Ne? Also dass zum Beispiel in einem normalen Haushalt Putzmittel mit Desinfektionsmittel drin zum Beispiel nichts verloren haben. Es ist völlig richtig und in Ordnung, wenn das Kind viel in der Natur ist, ne? Also einfach zum Beispiel das Kind beim Schlafen im Kinderwagen gern rausstellen, ne? An die frische Luft, also wenn es jetzt nicht direkt an der Fernverkehrsstraße ist. Das hilft zum Beispiel, ne? Jeder Kontakt mit kühler Luft sorgt dafür, dass Immunzellen gebildet werden und natürlich kommen über die Luft wieder Allergene rein, mit denen sich der Körper auseinandersetzen muss und woran er sich trainieren kann. Und natürlich Kontakt zu Tieren, Kontakt zum Boden, zur Erde. Das sind alles Dinge, die das Immunsystem trainieren und die da einen wichtigen Beitrag leisten und die man als Eltern wirklich solche Situationen auch zulassen sollte, damit es möglich ist. Ansonsten gilt natürlich auch für das Baby das, was für die Eltern gilt, also eine ausgewogene Ernährung, ausreichende Nährstoffversorgung. Das Vitamin D ist zum Beispiel so ein Punkt, das wird ja im ersten Lebensjahr gegeben und es ist sehr sinnvoll, das dann auch anschließend fortzuführen. Auch das wirkt sich positiv aufs Allergiegeschehen aus. Auch das Thema Omega-3-Fettsäuren ist für das Baby wichtig. Das heißt, 1 bis 2 fette Fischmahlzeiten pro Woche sind günstig. Nüsse im Speiseplan sind günstig. Und wenn das vielleicht nicht so umsetzbar ist, dann gibt es auch für Kinder bereits Algenöle oder Fischöle bedarfsgerecht dosiert, mit denen man das zum Beispiel ausgleichen kann.
Also jetzt gerade bei kleinen Babys, sag ich mal, Babys von einem halben oder dreiviertelten Jahr, da könnte man dann auch schon Omega-3-Öle anwenden. Wenn man sagt, man hat beispielsweise eine vegane Ernährungsweise und möchte auf Fisch verzichten, ist das dann schon in Ordnung und muss man da irgendwas Bestimmtes beachten, was die Dosierung angeht? Kann man das überdosieren, dass es dann vielleicht sogar irgendwie gefährdend für das Baby wird?
Ja, also erstmal ist es gut, wenn die Mutter gut versorgt ist, weil dann kommt der entsprechende Fettsäurenspiegel auch über die Muttermilch ans Baby weiter. Und dann nimmt natürlich mit der Zeit der Anteil der Beikost zu. Und diese Algenöle oder auch Fischöle muss man darauf achten, ne, dass das kindgerecht, altersgerecht dosiert ist, hält sich an die angegebenen Dosierhinweise. Und dann kann man dort auch nichts falsch machen oder überdosieren. Und um sich das mal praktisch vorzustellen, ist das halt dann zum Beispiel so, man macht ja an jede Beikostmahlzeit eine Fettzugabe ran, einfach, dass auch diese fettlöslichen Vitamine wie A und D gut vom Körper aufgenommen werden können. Und das macht man ja im Regelfall über etwas Rapsöl oder über etwas Butter oder sowas. Und alle 2, 3 Tage kann man dann zum Beispiel so ein Omega-3-Öl benutzen, stattdessen als Fettzugabe, um dort einfach den Speiseplan anzureichern.
Okay, aber wenn ich dich richtig verstehe, solange man jetzt parallel zur Beikost noch stillt und die Mutter gut versorgt ist, braucht man eigentlich nicht mit zusätzlichen Ölen anfangen, sondern dann sollte eigentlich das Kind bestmöglich versorgt sein. Erst dann, wenn man eben abstillt, müsste man dann eben für eine externe Zuführung von Omega-3 sorgen. Ist das richtig?
Ganz genau, ne? Also wenn die Mutter gut versorgt ist, dann kommt genug über die Milch und in dem Moment, wo aber die Milch halt dann eher Beiwerk wird, dann muss man schauen, dass natürlich über den Speiseplan optimalerweise dort genug zugeführt wird. Und wenn man dann sagt, nein, ich habe Bedenken, das ist zu wenig, dann kann man das gern entsprechend supplementieren.
Ja, wunderbar. Dann kommen wir auch schon zum Ende von dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Romy, für das wertvolle Wissen und die vielen praktischen Tipps. Jetzt würde ich dich zum Schluss tatsächlich noch darum bitten, ja, fällt dir vielleicht noch irgendein Rat ein, ermutigende Worte, etwas, das du Eltern mit auf den Weg geben möchtest, die sich gerade mit dem Thema Allergien und ja, vielleicht sogar Neurodermitis beim eigenen Baby auseinandersetzen müssen?
Ja, die Psyche nicht zu vergessen. Also das beobachte ich immer wieder in meinen Beratungen. Ja, dieses Thema der selbsterfüllenden Prophezeiung. Also es ist wirklich ganz wichtig, sich selbst zu hinterfragen, wie bin ich denn zu dem Thema eingestellt und bin ich absolut Angst erfüllt und sage mir und habe vor dem ersten Löffel Beikost quasi schon Angst, das dem Kind zu geben, dann schwingt da so viel negative Energie mit, die ich unbewusst auch an das Baby übergebe und die dann natürlich auch genau in diese Richtung das Geschehen mitlenkt. Und deshalb ist dort wirklich mein Appell, entspannt an das Thema Beikost heranzugehen, bestmögliche Rahmenbedingungen schaffen, gut informiert sein, aber eben auch wirklich nicht den Teufel an die Wand zu malen, sondern dem Ganzen positiv eingestellt gegenüberzustehen und es sich wirklich zu sagen, Mensch, mein Baby, das ist jetzt das erste Mal selbst und es ist ein ganz toller Zeitpunkt in der Entwicklung und ich genieße den ganz bewusst.
An dieser Stelle nochmals danke für das offene und informative Gespräch. Es war wirklich schön, wie du uns durch die vielen Fragen zur Beikosteinführung und Hautgesundheit begleitet hast. Gerade die ersten Schritte mit Beikost und neuen Lebensmitteln können aufregend, aber auch ganz schön herausfordernd sein. Und da ist es einfach wertvoll, jemanden wie dich an der Seite zu haben, der so viel Wissen und persönliche Erfahrung mitbringt. Ich hoffe, dass wir vielen Eltern heute ein Stück Sicherheit und Verständnis für die Zusammenhänge von Ernährung, Allergien und Hautreaktionen mitgeben konnten. Denn ja, mit dem richtigen Wissen und einem liebevollen, geduldigen Umgang wird selbst der Weg durch sensible Phasen wie die Beikosteinführung ein bisschen entspannter. Für alle, die das Thema weiter vertiefen möchten oder Fragen haben, Menschen wie Romy stehen euch zur Seite und helfen dabei, Wege aus dem, ja, manchmal leider im Juck-Kratz-Kreislauf, wie er für die Neurodermitis so charakteristisch ist, zu finden. Und ganz wichtig, auch wenn der Alltag manchmal fordernd ist, erinnere dich daran, dass eine entspannte Haltung und liebevolle Geduld oft die besten Begleiter für dich und dein Kind sind. Ich wünsche dir und deinem Kind von Herzen alles Gute für diesen besonderen Weg der ersten Beikost und hoffe, dass du auch in schwierigen Phasen Vertrauen in euch beide hast. Chillen viel, der Podcast für glückliche und gesunde Babys.